Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Urlaubs- und Ferienzeit ist fast vorbei. Die meisten waren bereits im Urlaub. Ich war noch nicht im Urlaub, daher lade ich euch ein, mit mir zu verreisen, zumindest gedanklich. Stellt euch vor, wir fahren nach Sychar. Sychar, ein kleiner Ort im Westjordanland in der Nähe von Nablus. Ich weiß, die Lage im Westjordanland ist angespannt. Nicht nur heute, auch zu Zeiten von Jesus war es nicht viel besser. Da war die Lage auch angespannt. Denn Sychar lag in Samarien, dem nördlichen Teil vom Westjordanland. Sychar, ein geschichtsträchtiger Ort. Immerhin hatte dieses Land seinerzeit so ungefähr 2600 Jahre vor Christi Geburt Jakob für 100 Silberstücke gekauft. Er errichtete dort in Sychar einen Altar und einen Brunnen, der Jakobsbrunnen genannt wurde. Das können wir im 1. Mose nachlesen. Genau hier möchte ich mit euch hin. Eine kleine Zeitreise in das Jahr so ungefähr 29 nach Christi. Die Juden und die Samaritaner hatten ein Problem. Sie mochten sich nicht. Vielleicht sollte ich eher sagen, sie hassten sich. Eine alte Feindschaft, die durch die Eroberung Samariens durch die Assyrer entstanden ist. So wurde ein Teil der Juden von den Assyrern aus dem jüdischen Teil von Samarien verschleppt. Nur einige Juden durften dort weiterleben. Dafür wurden Leute aus Babel, Kuta, Afra, Hamat und Sepharvaim dort angesiedelt. Und dann ist es ja auch kein Wunder, wenn durch das jahrelange, jahrhundertelange Zusammenleben Mischehen entstanden. Juden heirateten die neu angesiedelten Menschen, die ihre eigenen Götter und Götzendienste hatten. Dieses Mischvolk, das auf diese Weise in Israel entstand, wurde unter dem Begriff Samaritaner bekannt. Sie wurden bis in die Zeit von Jesus hinein verachtet. Die Juden vermieden es unter allen Umständen, durch Samarien zu reisen. Doch Jesus ist nun einmal Jesus und handelte nicht nach diesen kulturellen Beschränkungen. Und der Weg, den er gehen wollte, also von Judäa nach Galiläa, war durch Samarien nun einmal kürzer. Und genau das war der Weg, den Jesus wählte, den kürzeren, den direkten Weg. So kam er an dem Jakobsbrunnen an, zur Mittagszeit, erschöpft und durstig. Es kam eine Samaritanerin zum Brunnen, wir kennen diese Geschichte, in der sie um Wasser bittet. Aber diese Passage des Johannesevangeliums ist nicht unser heutiger Predigttext. Unser Predigttext gehört zwar zu dieser Begegnung zwischen Jesus und der Samaritanerin, setzt jedoch etwas später ein. Und ich lese aus Johannes Kapitel 4, die Verse 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir spricht. Nun müssen wir wissen, die Samaritaner galten ja aufgrund der Mischehen als unrein. Sie durften wegen ihrer Unreinheit nicht nach Jerusalem, um im Tempel zu beten. Doch beten, Gott dienen, ihm Opfer darbringen, das wollten sie. Und da war es nur naheliegend, für sich einen eigenen Ort für ihre Anbetung zu schaffen. Sychar liegt am Fuße des Berges Garizim und so war dieses Zentrum, diese Stätte ihrer Anbetung schnell gefunden. Oben auf dem Berg errichteten sie ihr Zentrum, ihren Tempel zur Anbetung Gottes, feierten dort ihre Opferfeste. Wir erinnern uns, dass Jesus die Samaritanerin nach ihrem Mann gefragt hatte und sie ihm offen und ehrlich geantwortet hatte: Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagte dann zu ihr: Das stimmt. Du hattest keinen Mann, du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Du hast richtig gesagt. Und was macht die Samaritanerin? Sie versucht, ihn für sich zu gewinnen. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie versucht abzulenken von ihren Lebensumständen, von ihrem Problem. Und sie lenkt ab, indem sie die gängige theologische Streitfrage zur Sprache bringt. Welches ist der richtige Ort für die Anbetung Gottes? Und Jesus' Antwort auf die Frage ist eine Antwort, die es in sich hat. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Und ich würde sagen, das hat gesessen. Diese Aussage von Jesus haut so richtig rein in das Leben, in das Glaubensleben der Samaritanerin. Sie, die von ihrem Problem ablenken wollte, und das kennen wir zu gut aus unserem eigenen Leben, bekommt mit der Antwort Jesu ein so richtig dickes Brett zu bohren. Jesus macht der Frau damit deutlich: Ihr Samaritaner, ihr kennt Gott nicht, den Gott, den ihr anbetet, nicht genau. Und nun müssen wir auch wiederum wissen, die Samaritaner hatten zwar die 5 Bücher Mose als heilige Schrift, aber nicht die Bücher der Propheten des Alten Testaments. Und gerade die Prophetenbücher kündigen ja das kommende Heil, den kommenden Messias an, den Gott für Israel und alle Völker schicken wollte. Diese Prophetenbücher zählten die Juden zu ihren heiligen Schriften, also das gesamte Alte Testament. Da ist nur verständlich, dass Jesus sagte: Wir Juden wissen, wen wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Eine klare Aussage, denn das Heil kommt von den Juden. Eine klare Aussage auch für uns heute noch, gerade für uns heute. Täglich begegnen uns Heilsversprechungen. Da ist das Horoskop in der Tageszeitung. Da ist die Freundin, die bei einem etwas auspendeln oder Karten legen möchte. Da ist der Kumpel, der einen mitnimmt zu einem Kurs für wahre Männlichkeit, zum Beispiel das Herzenskriegertraining. Da gibt es selbsternannte HeilerInnen, die uns einreden wollen, nur ihr Weg und vor allem ihre Seminare führen zu einem Einssein mit dem göttlichen Universum. Die sozialen Medien sind voll davon. Ob nun auf Instagram, TikTok, YouTube. Ja, hört sich alles im ersten Moment vermeintlich nicht schlimm an. Da machen scheinbar viele mit, wenn man die Zahlen der Follower oder die ausverkauften Hallen sieht. Und dann kann man das doch mal ausprobieren, oder? Sein Heil vielleicht auch mal dort suchen? Nur mal ausprobieren? Und gerade dann, wenn wir uns von Gott, von Jesus so weit entfernt fühlen, weil wir ihn in unserem Leben nicht erkennen, ihn nicht spüren, sein Wirken, sein Handeln in unserem Leben nicht sichtbar wird. Doch halt, stopp. Jesus hat gesagt, das Heil kommt von den Juden. Jesus war Jude. Er ist unser Heiler, unser Heiland. Voraussetzung, wir müssen ihn als Gottes Sohn annehmen. Als unseren Erlöser und Heiland, der für unsere Sünden starb, der uns befreit hat, der uns und unsere Beziehung zu Gott geheilt hat. Wir dürfen Vertrauen haben, Vertrauen üben. Und das sollten wir vor allen Dingen in den Zeiten üben, wo es uns gut geht, wo wir Gott, wo wir Jesus in unserem Leben spüren und erkennen können. Diese Zeit hilft uns, die eine oder andere Durchstrecke im Glauben auszuhalten. Die Gemeinschaft mit anderen Christen, unseren Geschwistern hilft uns ebenfalls dabei. So fallen wir nicht auf dubiose Heilsversprechungen rein. Doch zurück zum Predigttext. Die Juden hatten ihren Tempel in Jerusalem und die Samaritaner ihren Berg. Wir haben unsere Kirchen, in denen wir meistens regelmäßig zum Gottesdienst zusammenkommen. Hier in der Kirche ist der Ort, an dem wir Gemeinschaft mit anderen Christen, unseren Geschwistern haben. Hier hören wir auf Gottes Wort in der Lesung und der Predigt. Alles gut, alles wichtig und richtig. Aber wie Jesus gesagt hat, wir werden weder auf dem Berg noch im Tempel oder halt Kirche Gott anbeten. Bei Markus können wir lesen, wie der Vorhang im Tempel zur Todeszeit von Jesu von oben nach unten entzwei gerissen wurde. Dieser Vorhang hing vor dem Raum, der das Allerheiligste genannt wurde. Für Juden der heiligste Ort der Erde, denn dieser Raum war allein Gott vorbehalten. Und symbolisch trennte dieser Vorhang Gott von den sündigen Menschen. Als Jesus starb, er unsere Sünden auf sich genommen hatte, hat er uns den Weg zu Gott freigemacht. Wir brauchen keine Priester als Mittler zwischen uns und Gott. Wir können und dürfen, sollen so zu Gott kommen, wie wir sind, wo wir sind. Wir brauchen keinen besonderen Raum. Jedoch kann ein Raum, ein Ort uns behilflich sein, uns direkt zuzuwenden. Das kann eine besonders eingerichtete Ecke bei uns zu Hause sein, wo wir zur Ruhe kommen und uns ganz auf Gott konzentrieren können. Selbst richtige Ortschaften gibt es, wo wir Gottes Gegenwart in besonderer Weise spüren können. Und so ein richtiger Ort ist für mich Hermannsburg. Dort spüre ich in ganz besonderer Weise seine Gegenwart. Da habe ich das Gefühl, hier weht Gottes Geist besonders intensiv. Ja, selbst Kirchen, Kapellen können in dieser besonderen Weise auf uns wirken. Diese Orte können uns helfen, Gott näher zu kommen, Gottes Gegenwart zu spüren. Doch wie Jesus es gesagt hat, wir brauchen keine Pilgerstätten und keine Wallfahrtsorte. Gottes Geist, sagt Jesus. Gott ist kein physisches Wesen, ist nicht Körper. Gott ist nicht auf einen Ort beschränkt. Gott sei Dank. Er ist überall gegenwärtig und kann damit auch jederzeit und überall angebetet werden. Ob auf einem Waldspaziergang, Linde erzählte das, am Strand, auf dem Berg, egal. Und das ist doch toll. Jesus spricht, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nun wissen wir, dass nicht das Wo der Anbetung wichtig ist, sondern das Wie. Auf das Wie der Anbetung kommt es an. Und erst einmal möchte ich mit euch nochmal den Begriff Anbetung etwas näher beleuchten. Zum einen steckt da das Wort Beten drin. Beten, reden mit Gott, im Gespräch sein mit Gott, eine Beziehung mit Gott haben. Ein Gebet können wir nur in Gedanken, aber auch leise oder laut sprechen. Gebete lassen sich auch singen. Dafür gibt es die Anbetungs- und Lobpreislieder. Wir können für uns allein beten, in einer Gruppe und sogar hier in einer ganzen Kirche voller Menschen. Wir können dabei stehen, sitzen, knien, tanzen oder liegen. Es gibt Menschen, die bestimmte Hand- oder Armbewegungen machen, den Blick heben. Im Gebet ist fast alles möglich. Jeder und jede kann sich für sich die Gebetsform finden, die einem am nächsten kommt. Und das kann sich auch im Laufe des Glaubenslebens verändern. Im Neuen Testament steht das griechische Wort proskuneo für Anbetung. Es ist zusammengesetzt aus pros, das heißt jemand, und kuneo heißt übersetzt küssen. Anbetung bedeutet also wie viel wie jemanden küssen. Und so drückt das griechische Wort für Anbetung eine sehr innige Beziehung aus, eine liebende Beziehung, die man mit Gott haben kann. Bei Anbetung geht es also nicht darum, schöne Lieder zu singen. Es geht um etwas ganz Persönliches, etwas Tiefes, das uns in besonderer Weise berührt. Ähnliches drückt auch das hebräische Wort für Anbetung Hishtachahava aus. Es bedeutet sich niederwerfen, voll Verehrung und ganzer Hingabe. Anbetung. Mit anderen Worten, Gott lieben. So zeige ich mit meiner Anbetung, dass ich Gott als meinen Herrn annehme. Und so heißt es schon im 5. Buch Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und genau diese Worte kannte ja auch die Samaritanerin. Wie sie Gott anbeten sollte, kannte sie aus ihren heiligen Büchern. Doch wie soll es denn aussehen, wenn Jesus sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn in Geist und in Wahrheit anbeten? Gott ist Geist heißt, Gott ist an keinen Ort gebunden. Nicht gebunden an einem Tempel, an einem Berg, an eine Kirche. Er ist überall, immer. Und dann schenkte uns Gott an Pfingsten seinen Heiligen Geist, unseren Tröster. Einen Tröster und Helfer, einen Helfer, der uns zur Seite steht. Und so heißt es auch in Römer, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das nicht in Worte zu fassen ist. Ich finde, das ist sehr entlastend. So kann ich mich einfach bewusst in die Gegenwart Gottes stellen. Ich muss nichts weiter tun. Ich darf still sein, schweigen, nur da sein. Gott kennt mich, Gott kennt dich. Gott weiß durch den Heiligen Geist, was wir benötigen, was uns entlastet und belastet und was uns erfreut. Er weiß es besser als wir, weil er uns durch und durch kennt. Wenn wir den Heiligen Geist gewähren lassen, ihn in uns wirken lassen, dann beten wir Gott im Geiste an. Menschen berichten von einem tiefen Frieden, der in ihnen wächst, oder von einem Gefühl, Raum und Zeit zu verlieren im positiven Sinne. Und es ist wirklich schwer, in Worte zu fassen, was wir in der Gegenwart Gottes verspüren. In Geist und in Wahrheit beten gehört bei Anbetung zusammen. In Wahrheit heißt, beziehungsweise meint so viel wie angemessen informiert sein. Wir sollten also Kenntnis über den Gott haben, den wir anbeten. Wir können ihn sonst nicht in der Wahrheit anbeten. Kenntnis von Gott zu erlangen geht nur durch das Studieren, also in der Bibel lesen oder mich mit anderen Christen austauschen, sei es hier im Gottesdienst, im Hauskreis oder Gruppen. Denn wenn Gott uns die Gnade des Glaubens geschenkt hat, wir erfahren, welche Liebe und Freiheit er uns durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat, dann können wir doch gar nicht anders, als ihn kennenzulernen. Einen Gott, der es gut mit uns meint, der uns liebt und der nur das Beste für uns im Sinn hat. Wie wunderbar ist doch solch ein Gott. Und je mehr wir über Gott wissen, desto mehr schätzen wir ihn. Und je mehr wir ihn schätzen, desto tiefer wird unsere Anbetung. Je tiefer unsere Anbetung, desto mehr wird Gott verherrlicht. Wahrheit heißt auf der anderen Seite auch, dass ich die Wahrheit über mich kenne. Und nicht immer schön ist das, die Wahrheit über einen selbst zu kennen. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wenn ich mein Leben selbstkritisch betrachte, dann helfen mir die Gesetze, die Gebote zu erkennen, wo ich nicht richtig gehandelt habe. Gott nicht den Platz in meinem Leben gegeben habe, der ihm zusteht. Menschen und mir gegenüber falsch gehandelt habe. So erkenne ich meine Angst vor Verletzung oder meinen gekränkten Stolz. Oder auch die Dinge, die ich besser getan hätte oder die, die ich besser gelassen hätte. Da kommt eine ganz schöne Liste zusammen. Doch es ist die Wahrheit über mich. Und diese Wahrheit zeigt mir, wie sehr ich Jesus brauche. Wie verloren ich ohne ihn bin. Wenn ich erkenne, wie sehr ich Jesus brauche, so weiß ich, dass ich mit all meinem Ballast zu ihm kommen kann. Diesen Ballast, die Schwere meines Scheiterns vor ihn bringe. Er hat sie durch seinen Tod von mir genommen. Nur, ich muss zu ihm kommen. So kann ich neu beginnen. Ich muss nur zu ihm kommen, ihn in Wahrheit und Geist anbeten. So kann ich, wie die Samaritanerin, seine Worte hören. Ich bin's, der spricht. Amen.